Der Bibeltext steht heute in Apostelgeschichte 28, Verse 11 bis 31. Nach einem Vierteljahr fuhren wir dann auf einem alexandrinischen Schiff ab, das auf der Insel überwintert hatte und als Wahrzeichen das Bild der Dioskuren führte. Wir landeten hierauf in Syrakus, wo wir 3 Tage blieben. Von dort fuhren wir um die Küste herum und kamen nach Regium weiter. Und da am folgenden Tag der Südwind einsetzte, gelangten wir schon am 2. Tag nach Puteoli. Hier trafen wir Brüder an, die uns baten, 7 Tage bei ihnen zu bleiben. So gelangten wir dann nach Rom. Von dort kamen uns die Brüder, als sie von uns Kunde erhalten hatten, bis Forum Appii und Tres Tabernae entgegen. Bei ihrem Anblick sprach Paulus ein Dankgebet zu Gott und fasste Mut. Nach unserer Ankunft in Rom erhielt Paulus aber die Erlaubnis, mit dem ihn bewachenden Soldaten eine eigene Wohnung zu beziehen. Nach 3 Tagen rief er dann die Vornehmsten der Juden zu sich ein. Und als sie zusammengekommen waren, richtete er folgende Worte an sie. Werte Brüder, obgleich ich nichts Feindseliges gegen unser Volk und die Gebräuche der Väter getan habe, bin ich doch als Gefangener von Jerusalem her den Römern in die Hände geliefert worden. Diese wollten mich, nachdem sie mich verhört hatten, freilassen, weil keine todeswürdige Schuld bei mir vorlag. Weil jedoch die Juden Widerspruch erhoben, sah ich mich gezwungen, die Entscheidung des Kaisers anzurufen. Nicht, als ob ich gegen mein Volk eine Anklage vorzubringen hätte. Aus diesem Grunde also habe ich euch zu mir gebeten, um euch zu sehen und mit euch zu sprechen. Denn um der Hoffnung Israels willen habe ich diese Kette zu tragen. Sie gaben ihm zur Antwort: Wir haben weder Zuschriften über dich aus Judäa erhalten, noch ist irgendein Bruder hergekommen, der etwas Böses über dich berichtet oder ausgesagt hätte. Wir wollen aber gerne Näheres über deine Ansichten erfahren. Denn von dieser Sonderrichtung ist uns allerdings bekannt, dass sie überall auf Widerspruch stößt. So bestimmten sie ihm denn einen Tag. An diesem fanden sich mehrere bei ihm in der Herberge ein. Da legte er ihnen von frühmorgens bis zum Abend das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen und suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem mosaischen Gesetz als auch den Propheten. Einige von ihnen ließen sich auch durch seine Darlegungen überzeugen, die anderen dagegen blieben ungläubig. Ohne also zu einer Einigung miteinander gelangt zu sein, trennten sie sich, nachdem Paulus noch das eine Wort an sie gerichtet hatte. Treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt: Gehe zu diesem Volk und sprich, ihr werdet immerfort hören und doch nicht verstehen, und ihr werdet immerfort sehen und doch nicht erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht verstehen, sodass sie sich bekehren und ich sie heile. So sei euch denn kundgetan, dass diese Rettung Gottes den Heiden gesandt worden ist. Die werden ihr auch Gehör schenken. Paulus blieb dann 2 volle Jahre in einer eigenen Mietswohnung und nahm dort alle auf, die zu ihm kamen. Er verkündigte dabei das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, dein Wort ist Leben und Licht in unserer Finsternis. Und so bitten wir dich, gib uns offene Ohren, offene Augen, offene Hände, dir zu ehren und im Namen Jesu. Amen. Wie immer gilt auch heute beim Abschluss unserer Predigtreihe zur Apostelgeschichte, dass ihr den Zettel ruhig offen halten könnt und nehmt euch ruhig auch einen Kugelschreiber dazu, falls ihr Notizen oder Fragen habt, die ihr machen möchtet oder später stellen möchtet. Aber ich will die Predigt heute mit einer Frage beginnen, die vielleicht etwas provokant klingt, nämlich der Frage, warum sitzt du eigentlich hier? Manchmal hat die Frage keine befriedigende Antwort, so wie man sich selbst manchmal fragt, ja, warum sitze ich eigentlich hier? Das wäre dann die Sinnfrage. Aber uns geht es heute um tiefer liegende Gründe. Und darauf gibt die Bibelstelle vor uns gleich mehrere Antworten, warum wir hier sitzen. Und manche davon, denke ich, werden uns auch ein Stück weit überraschen. Die Frage, warum man hier sitzt, kann man einerseits historisch beantworten. Der Grund, warum du heute hier sitzt, ergibt sich aus einer sehr langen Verkettung von Umständen, die man weit in die Vergangenheit zurückverfolgen kann. Die Gegenwart ist ja immer eine Verkettung von Entscheidungen und Geschehnissen. Sie gibt uns eine Antwort, aber nicht jeden wird diese Antwort auch zufriedenstellen. Wenn zum Beispiel Paulus sich hier gleich am Anfang dieses Abschnitts die Frage stellen würde, dann würde er wahrscheinlich nicht nur von den historischen Ereignissen, vom Sturm und dem Schiffbruch und auch der wundersamen Rettung auf Malta berichten, sondern er würde all das nicht einfach zufälligen Geschehnissen zuschreiben, sondern der göttlichen Fügung. Und zwar nicht nur göttlicher Fügung in den Ereignissen, sondern sogar auch in den menschlichen Entscheidungen, die am Ende zur Rettung auf Malta geführt haben. Und damit alle an Bord diese Rettung Gott zweifelsfrei zuschreiben konnten, wie wir letzte Woche gesehen haben, hat Gott sie Paulus auch schon im Vorfeld geschildert. Wenn man also Paulus fragen würde, warum bist du hier? Vor den Toren Roms. Dann würde er nicht nur die historischen Details aufzählen, sondern er würde sie in den Rahmen von Gottes Fügung einordnen und sagen, weil Gott mich bewahrt hat, weil Gott mich hierher gebracht hat. Und ich denke, auch wir sollten nicht denken, dass es dem Zufall geschuldet ist, wenn wir heute an diesem Gottesdienst teilnehmen. Gott hat es so gefügt. Und das gibt diesem Moment eine Tiefe und eine Würde, die man sonst vielleicht leicht übersehen könnte. Auch im Abschnitt vor uns ist es Gott, der die Ereignisse zusammenfügt. Als Randbemerkung sollte ich allerdings gleich hinzufügen, das geschieht nicht auf eine Weise, die Menschen ihrer eigenen Verantwortung beraubt. Menschen sind keine Roboter in Gottes Welt, das nur am Rande, sondern Gottes Allmacht und menschliche Verantwortung gehören Hand in Hand zusammen. Trotzdem geschieht alles nach Gottes Fügung und Plan. Wir werden uns jetzt zusammen fünf Aspekte von Gottes Fügung anschauen. Der erste Aspekt knüpft an das an, was wir gerade gehört haben. Es ist die Bewahrung von Paulus. Die Bewahrung von Paulus. Leider haben wir heute keine Folien, aber ihr könnt es euch merken, die Bewahrung des Paulus. Wir sehen diese Bewahrung in den Versen 11 bis 16. Wir werden sie nicht noch einmal lesen, ich werde sie nur noch einmal kurz zusammenfassen. Nach der Bewahrung von Paulus durch den Sturm hindurch sehen wir, wie Gott Paulus vor weiteren Zwischenfällen bewahrt. Es wird eine ruhige Überfahrt. Wie wir aus den vorangegangenen Kapiteln wissen, muss Paulus vor dem römischen Kaiser für seinen Glauben gerade stehen. Das hat Gott ihm angekündigt. Er muss dem mächtigsten Mann seiner Zeit von einem noch größeren, von einem allmächtigen Herrn berichten, nämlich dem Herrn Jesus Christus. Und man kann sich vorstellen, mit wie viel Anspannung für Paulus nicht nur die kräftezehrende Reise gewesen sein muss, sondern auch der ungewisse Ausblick, was ihn genau in Rom erwartet. Was genau hat Gott mit ihm vor? Schon einmal wurde er überrascht. Er wollte nach Rom reisen, als freier Mensch allerdings. Er hatte sich nie gedacht, dass er in Ketten nach Rom gehen müsste, bis Gott es ihm offenbart hat. Aber Gott hat Paulus auf wundersame Weise nicht nur in Jerusalem und in Caesarea danach und im Sturm hindurch bewahrt, auch ein Schlangenbiss auf Malta konnte ihm nichts anhaben, und hier nun bekommen wir einen weiteren Einblick in Gottes Bewahrung, und diesen Einblick erhalten wir in Vers 15. Dort lesen wir von der vielsagenden Reaktion von Paulus, als ihm christliche Geschwister aus der römischen Gemeinde entgegenkommen. Und er sagt, dort heißt es, von dort kamen uns die Brüder, als sie von uns Kunde erhalten hatten, bis vor Rom Appii und Tres Tabernae entgegen. Bei ihrem Anblick sprach Paulus ein Dankgebet zu Gott und fasste Mut. Einerseits gibt es einen erstaunlichen Einblick in die Bedürfnisse eines so einflussreichen Apostels wie Paulus. An der Wirkung, die der Anblick von christlichen Geschwistern auf Paulus hat, sehen wir, wie sehr Paulus Gemeinde braucht. Selbst Apostel kommen ohne christliche Gemeinschaft nicht aus, wie viel mehr wir. Und wenn du heute online zuschaust, dann will ich dich herzlich ermutigen, wenn es dir möglich ist, dass du zum gleichen Mut fassen wie Paulus hier zu deiner Stärkung, zu deiner Bewahrung regelmäßig in eine Gemeinde gehst. Es ist nicht Gottes Plan für dich, online zuzuschauen. Jedenfalls nicht auf Dauer, wenn es sich verhindern lässt. Vielleicht kann ich kurz eine kleine Begebenheit aus unserem Hauskreis in diesem Kontext berichten, die da wichtig ist. Ich hoffe, es ist okay beim Hauskreis. Letzten Donnerstag kam das Thema auf, welchen Unterschied die Gemeinschaft im Hauskreis für jeden Einzelnen macht. Das war eine wunderbare Zeit. Und jemand, dessen Namen ich nicht nennen möchte, machte sinngemäß folgende Bemerkung. Er sagte, als ich nach Leipzig kam, spürte ich eine bedrückende Finsternis über dieser Stadt liegen. Aber jetzt spüre ich sie nicht mehr, denn ich habe ja unseren Hauskreis. Wir alle brauchen christliche Gemeinschaft. Sie ist Gottes Geschenk und sie dient unserer Bewahrung und Stärkung im Glauben. Und das erklärt auch die Reaktion von Paulus hier. Er dankt Gott von Herzen für die christlichen Geschwister, weil sie ein Aspekt von Gottes Fügung sind, die ihm Stärkung schenken. Eine ruhige Überfahrt also, eine herzliche Begrüßung. Als drittes sehen wir in Vers 16, dass Paulus Erlaubnis erhält, eine eigene Wohnung zu beziehen, zwar mit einem Wachsoldaten, aber immerhin nicht zu vergleichen mit einem römischen Gefängnis. All das dient seiner Bewahrung und Stärkung und es weckt Hoffnung für seine Zeit in Rom. Und die Hoffnung ist auch der zweite Aspekt von Gottes Fügung. Allerdings ist es, wie wir im nächsten Abschnitt sehen, eine Hoffnung zuerst für Israel. Die sehen wir in den Versen 17 bis 22. Trotz der relativ freundlichen Behandlung durch die Römer und die ungleich warmherzigere Begrüßung durch die christliche Gemeinde in Rom, sehen wir hier, dass Paulus trotz alledem zuerst zu den Juden geht. Paulus geht nicht einfach zu denen, bei denen er am ehesten Zustimmung erwartet. Er ist nicht von Pragmatismus getrieben, sondern er folgt dem gleichen Prinzip, das auch seine Missionsreise davor geprägt hat. Der Grund dafür liegt darin, dass die Botschaft des Evangeliums zuerst eine Botschaft für Israel ist, für die Juden. Jesus Christus selbst war Jude. Den Juden wurde im Alten Testament der Christus, der Messias, verheißen. Und die Auferstehung von Jesus Christus als Messias ist deshalb zuerst eine Hoffnung für Israel und nicht für die nichtjüdischen Völker. Die meisten von uns sind vermutlich Nichtjuden und wir müssen uns bewusst sein, dass die Botschaft von Jesus Christus in erster Linie oder zuerst nicht uns gilt, sondern dem Volk Israel. Im Römerbrief vergleicht Paulus das mit einem Olivenbaum, in denen man neben den natürlichen Zweigen noch andere Zweige eingepfropft hat. Normalerweise veredelt man damit einen Baum, aber das ist hier nicht der Fall, sondern eher das Gegenteil. Wenn man also fragt, warum sitzt du heute hier, dann wäre die erste Antwort, naja, eigentlich müssten statt uns die Juden hier sitzen. Denn ihnen gilt die Hoffnung, die wir heute verkünden. Ihnen wurde das Reich Gottes verheißen. Deshalb gehört ihnen auch das Privileg, dass sie von Paulus als Erste die gute Botschaft hören, so wie wir es hier im nächsten Abschnitt sehen. Paulus Ruf geht also zuerst zu den Juden, aber beim ersten Mal erklärt er noch nicht das Evangelium von Jesus Christus, sondern wie wir hier sehen, betont er zuerst seine Unschuld. Schaut euch die Verse 17 und 18 an. Dort erklärt er, dass er nichts Feindseliges gegen das jüdische Volk unternommen hat. Vers 18 sagt er, dass auch die Römer ihn eigentlich freigelassen hätten, weil keine Schuld bei ihm vorlag. Und deshalb ist der einzige Grund, warum er sich auf den Kaiser berufen musste und deshalb als Gefangener nach Rom gebracht wurde, der, dass die jüdische Obrigkeit Widerspruch gegen seine Freilassung eingelegt hat. Das ist die erste Sache, die Paulus betont. Und darüber hinaus betont er noch eine weitere Sache, nämlich, dass er nicht gekommen ist, um den Juden Schwierigkeiten zu bereiten. Der Grund, warum das für die Juden in Rom wichtig ist, besteht darin, dass sie grob 10 Jahre davor für eine Weile aus Rom verbannt waren. Wir lesen davon in der Apostelgeschichte und bei römischen Historikern. Aber Paulus will deshalb unbedingt klar machen, dass er dem Volk keine Schwierigkeiten bereiten will, sondern selbst Schwierigkeiten für das Volk erträgt. Schaut euch in Vers 20 an, was er dazu sagt. Er sagt, um der Hoffnung Israels willen, endlich kommen wir zu diesem Terminus, um der Hoffnung Israels willen habe ich diese Kette zu tragen. Ja, Paulus verkündet eine Botschaft der Hoffnung. Das müsste jedem klar sein, der den Tod fürchtet und sich nach ewigem Leben sehnt. Ihn verkündigt Paulus damals und heute die hoffnungsvolle Nachricht, dass der gekreuzigte Jesus von den Toten auferstanden und lebendig ist. Jetzt, hier und heute. Er hat den Tod überwunden. Er zeigt den Weg zum ewigen Leben. Das ist eine wunderbare, gute Nachricht. Und das kein Appetitanreger ist, mehr über die christliche Botschaft herauszufinden. Und auch damals bei den jüdischen Leitern in Rom stößt das auf Interesse. Sie wollen bald mehr von ihm hören. Bevor wir uns das aber genauer anschauen, wollen wir uns noch anschauen, welcher Aspekt von Gottes Fügung in diesem Abschnitt erkennbar wird. Gottes Fügung wird sichtbar, dass er über Jahrhunderte hinweg einen Plan verfolgt, der Hoffnung für Israel verheißt. Hoffnung nicht nur für Israel, sondern die ganze Welt. In seiner Allmacht ließ er alles in der Geschichte der Menschheit, alle Verkettungen von Umständen, alle Entscheidungen, alles, was in der Weltgeschichte geschah, auf diesen Moment zulaufen, an dem sein Sohn Jesus Christus am Kreuz für die Schuld der Welt starb. Das ist Gottes Fügung. Und die Hoffnung, die Paulus verkündet, besteht also in der Freiheit von Schuld vor Gott. Und nicht nur das, sondern, wie wir gesehen haben, auch in der Hoffnung auf ewiges Leben, die wir in der Auferstehung von Jesus Christus sichtbar erkennen können. Gottes Fügung hat die Hoffnung Israels hervorgebracht. Er selbst garantiert, dass diese Hoffnung nicht umsonst ist für alle, die der Evangeliumsbotschaft von Christus Glauben schenken. Es ist nicht eine wunderbare Botschaft. Gottes Fügung wirkt für das Gute derer, die ihm Glauben schenken. Ich weiß nicht, ob du das Evangelium kennst, aber auch wenn du es schon kennst und glaubst, ist es gut, sich daran zu erinnern, was für eine wunderbare Botschaft sie ist. Es gibt keine bessere Botschaft für diese Welt, denn sie nimmt den Berg unserer Schuld vor Gott von unseren Schultern. Sie macht uns völlig frei, nicht nur für dieses Leben, sondern für die Ewigkeit. Und sie ist auch kein Märchen, sondern sie befriedigt vielleicht auch unser Verlangen, das wir haben können, nach intellektueller Rechtfertigung. Sie ist historisch und logisch, felsenfest begründbar. Und man fragt sich, warum würde man diese Botschaft ablehnen? Warum? Und genau das bringt uns zum nächsten unerwarteten Aspekt von Gottes Fügung, nämlich der Verstockung, von der wir im nächsten Teil lesen, zumindest der teilweisen Verstockung der Juden die wir im nächsten Bereich sehen. Lesen wir dazu zuerst Vers 23, schauen wir uns das gemeinsam an. Dort heißt es, Paulus legte ihnen von frühmorgens bis zum Abend das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen und suchte sie zu überzeugen von Jesus, sowohl aus dem mosaischen Gesetz als auch den Propheten. Also wir sehen hier einmal mehr, dass Paulus nicht verlangt, dass sie allein seinem Zeugnis von seiner persönlichen Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus glauben, sondern er zeigt, wie die Auferstehung von Jesus Christus in der Bibel angekündigt wurde. Also wieder Stichwort Fügung. Gott hat seinen Plan von Mose an bis zu den Propheten festgelegt, beschrieben. Alles, was Paulus nun verkündigt, ist, dass dieser Plan erfüllt wurde in Jesus Christus. Aber eben an der Stelle wird es rätselhaft. Wir haben uns gerade angeschaut, warum würde man diese Botschaft nicht glauben? Und in Vers 24 lesen wir nun, dass genau das geschieht. Einige von ihnen ließen sich durch seine Darlegung Überzeugung, die anderen dagegen blieben ungläubig. Und der Begriff ungläubig trägt hier das volle Gewicht. Beschreibt Menschen, die den Gott der Bibel nicht kennen und ihm nicht glauben, denn Glauben ist ja eine Frage des Vertrauens, die ihm nicht vertrauen. Die Bibel zieht hier eine direkte Linie zwischen den Überzeugungen, die Paulus lehrt, und dem Unglauben. Wenn man Paulus nicht glaubt, glaubt man auch Gott nicht. Und dann hat man auch keine Beziehung zu Gott. Das ist die Konsequenz. Man kann keine gute und lebendige Beziehung zu einem Gott aufbauen, dem man nicht glaubt. Glaube an den Gott, der Jesus auferweckt hat, ist also das Entscheidende. Er steht für die Beziehung mit Gott, die ewiges Leben schenkt. Ohne den Glauben an Jesus gibt es keine Hoffnung auf ewiges Leben. Egal, ob wir Juden sind oder woher wir stammen, ohne Christus keine Hoffnung. Falls sich diese Botschaft harsch anhört, muss man sich in Erinnerung rufen, dass Gott wirklich nicht viel verlangt von uns. Er will nur, dass wir ihm Glauben schenken. Und das ist doch nicht zu viel verlangt. Er will, dass wir ihm eine gute Botschaft glauben. Was ist daran so schwer? Man muss auch sagen, dass Paulus nicht gleichgültig reagiert, wenn Menschen Gottes Geschenk der Hoffnung ausschlagen. Im Römerbrief, den er vielleicht 3 Jahre vor diesem Ereignis geschrieben hat, an die Gemeinde in Rom. Im Römerbrief sagt er am Anfang von Kapitel 9, Gott weiß, dass ich meine eigene Rettung dafür geben würde, wenn ich dadurch meine Brüder retten könnte. So sehr ersehnt er sich die Rettung der Juden. Und ich denke, vor diesem Hintergrund muss man auch das Zitat aus dem Propheten Jesaja verstehen, das Paulus ihnen beim Hinausgehen noch mitgibt. Vers 25, schaut es euch an. Da lesen wir, dass Paulus noch das eine Wort an sie gerichtet hatte. Und er sagt, treffend hat der Heilige Geist durch den Propheten Jesaja zu euren Vätern gesagt, geh zu diesem Volk und sprich, ihr werdet immerfort hören und doch nicht verstehen. Und er werdet immerfort sehen und doch nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und ihre Ohren sind schwerhörig geworden und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie mit ihren Augen nicht sehen und mit ihren Ohren nicht hören und mit ihrem Herzen nicht verstehen, sodass sie sich bekehren würden und ich sie heilen würde. Ja, Paulus gibt ihnen diese Verse als Herausforderung mit, dass sie in sich gehen und prüfen, ist das eigene Herz verstockt? Was hält mich davon ab, diese Botschaft zu glauben? Und wenn du heute als Nichtchrist da sitzt, musst du dir die gleiche Frage stellen. Was hält dich davon ab, dein ganzes Leben an Jesus zu geben? Und vielleicht ist es dein Stolz. Das Evangelium greift den Stolz an. Es besagt, dass wir Menschen uns nicht vor Gott hinstellen können und sagen, schau mal, wie gut ich bin. Damit habe ich mir doch das ewige Leben verdient, oder? Das ist der Fehler der Juden damals. Sie meinen, dass sie nur das Gesetz des Mose halten müssen, dann gehört das ewige Reich Gottes ihnen. Paulus dagegen sagt, kein Mensch hat jemals das Gesetz gehalten. Kein Mensch. außer Jesus. Wir alle sind ungerecht. Wir alle haben uns mehr als nur die Finger schmutzig gemacht im Leben. Unsere geheimen Gedanken, wenn wir ehrlich sind, stinken. Wir alle sind schuldig vor Gott. Und unsere einzige Hoffnung besteht in der Unschuld von Jesus. Wenn wir uns im Glauben an ihn klammern, dann schenkt er uns neues Leben. Ein neues Leben und mit diesem neuen Leben seine eigene Unschuld vor Gott. Und dann haben wir Hoffnung, die Gott garantiert. Für die, die meinen, aus eigener Kraft gut sein zu können, ist diese Botschaft eine Beleidigung. Sie beleidigt den Stolz, und Stolz ist oft das größte Hindernis, zu Jesus zu kommen. Für alle dagegen, die sich hoffnungslos in ihrer eigenen Schuld verstrickt wissen, ist es die beste Botschaft, die jemals verkündigt wurde. Denn wir müssen nicht mehr aus eigener Kraft das Unmögliche schaffen, weil Jesus, unser Herr und Retter, es für uns am Kreuz geschafft hat. Und weil er das in der Auferstehung auch sichtbar für alle demonstriert hat. Und so findet eine Spaltung statt zwischen denen, die in ihrer Hoffnungslosigkeit Hoffnung bei Gott suchen, und denen, die ihre Hoffnung auf sich selbst setzen, in ihrem Stolz. In seinem Stolz wird er niemand zugeben, dass sein Herz verstockt ist. Ja? Wenn man seine wahren Gründe nicht zugeben will, findet man immer tausend andere. Und die korrespondieren hier mit den Ohren, die hören und doch nicht verstehen. Den Augen, die man fortsehen und doch nicht erkennen. Weil im Herzen etwas nicht stimmt, das sie brauchen, um aus dem Ganzen Sinn zu machen. Ich muss sagen, als Pastor mache ich diese Erfahrung immer wieder. Menschen schieben irgendwelche Gründe vor, warum sie nicht an Jesus glauben können. Und meistens merken sie selbst nicht, dass der eigentliche Grund der Stolz und die Verstocktheit in ihrem Herzen ist. Und das tut weh. Und an Paulus sieht man, was dann zu tun ist. Er fordert die Ungläubigen auf, ihr Herz zu prüfen. Könnte es sein, dass es deine Verstocktheit ist, die dich davon abhält, an Jesus zu glauben. Wir sind hier mitten im dritten Aspekt von Gottes Fügung, und auch hier ist es wieder wichtig, dass man dieses Puzzlestück in das Gesamtbild von Gottes Fügung einfügt. Wie schon am Anfang angedeutet, findet die Ablehnung, die Verstockung nicht außerhalb von Gottes Plan statt. Am deutlichsten wird das an der Person, die besonders berühmt für ihr verstocktes Herz ist, nämlich dem ägyptischen Pharao, der Mose und das Volk Israel nicht ziehen lassen will. Und die Bibel redet in drei Weisen von seinem verstockten Herzen. Manchmal wird überhaupt kein Verursacher genannt, das Herz ist einfach verstockt. Manchmal hat der Pharao sein Herz selbst verstockt, es ist seine Verantwortung. Und manchmal hat Gott das Herz verstockt. Alle drei stehen nebeneinander in der Geschichte des Pharao. Und an diesem Beispiel sehen wir einmal mehr, dass weder Gottes Allmacht die menschliche Eigenverantwortung aufhebt, noch die menschliche Entscheidungsfreiheit Gottes Allmacht. Man muss beides zu 100% betonen, aber hier muss man sagen, liegt die Betonung eher auf der Eigenverantwortung. Manchmal wird eine Seite mehr als die andere betont, und hier ist sicherlich die selbstverschuldete, teilweise Verstockung der jüdischen Obrigkeit in Rom. Und das ist ein überraschender Grund, warum du heute hier sitzt. Denn diese Verstockung bedeutet in ihrer Konsequenz Rettung für den Rest der Welt. Rettung für die nichtjüdischen Nationen. Lesen wir dazu die Verse 28 und 29. Dort schließt Paulus mit den Worten: So sei euch denn kundgetan, dass diese Rettung Gottes den Heiden gesandt worden ist. Die werden ja auch Gehör schenken. In Gottes Plan hat die Verstockung des jüdischen Volkes dazu geführt, dass Gottes Segen nun zu den Nichtjuden fließt. Anscheinend ist die Rettung für Nichtjuden darauf begründet, dass die Juden die Rettung, die ja zuerst ihnen gilt, nicht annehmen. Warum dieser Zusammenhang besteht, ist nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich, aber vielleicht erinnern wir uns da an die nichtjüdische Frau, die zu Jesus kommt und Heilung für ihre Tochter erfleht, wenn ihr die Geschichte kennt. Und Jesus sagt an einer Stelle, es ist nicht recht, dass man das den Kindern zukommende Brot nimmt und, ich sag mal weniger provokant als Jesus es formuliert, und es den Nichtjuden zuwirft. Also sprich, nur wenn die Juden das Brot, also den Segen der Errettung, ablehnen, ist es recht in Gottes Augen, dass sie den Nichtjuden zukommt. Und damit ist auch klar, was diese Verstockung, von der wir hier ein letztes Mal in der Apostelgeschichte lesen, für uns bedeutet. Sie ist der eigentliche Grund, warum wir heute hier sitzen und Gott durch Jesus Christus im Gottesdienst anbieten. Das Ende der Apostelgeschichte stellt also einen absoluten Schlüsselmoment dar, in dem die gegenwärtige Epoche, in der wir uns befinden, in Gottes Heilsgeschichte anbricht. Letztes Mal hat Paulus den Juden als Volk wohlgemerkt zuerst die Rettung verkündet. Sie haben es abgelehnt, als Volk. Und von nun an lesen wir in Vers 30, was Paulus von nun an macht. Er nahm alle auf, die zu ihm kamen. Unabhängig von ihrer Herkunft, das heißt, von da an werden aus allen Völkern der Erde Menschen ins Reich Gottes versammelt. Die Verstockung der Juden ist die Grundlage für die Rettung der Nichtjuden. Und man sollte ergänzen, dass uns diese Umlenkung von Gottes Segen nicht hochmütig werden lassen sollte, dass wir uns auch nicht gefühllos gegenüber den Juden werden lassen sollte. Und man sollte auch ergänzen, dass diese Umlenkung weder total ist, denn wie wir gesehen haben, glauben ja auch einige der Juden die gute Botschaft, noch dass sie final ist. Paulus lässt im Römerbrief Kapitel 11 wenig Zweifel daran, dass diese Verstockung eines Tages auch wieder aufgehoben werden wird, wenn die Nichtjuden eingesammelt wurden sozusagen ins Reich Gottes. Die Hoffnung Israels gilt auch weiterhin Israel. Die Erwählung als Volk Gottes, sagt Paulus in Römer 11 ebenfalls, wurde nicht aufgehoben. Und so wie Paulus es darstellt, erscheint es wahrscheinlich, dass sich am Ende der Zeiten viele Juden zu Jesus Christus hinwenden werden. Und tatsächlich soll die Hinwendung der Nicht-Juden das Volk der Juden zur Eifersucht anstacheln, damit auch sie die Hoffnung ergreifen, die eigentlich zuerst ihnen gilt. Komplexe Sachverhalte. Ich hoffe, dass ihr nachher Fragen stellt, falls ihr welche habt. Aber es gilt jedenfalls, dass der Schwerpunkt von Gottes Heilsplan in unserer Zeit auf den nichtjüdischen Völkern liegt. Und wir selbst sind der beste Beweis für die Ankündigung, die Paulus in Vers 29 macht, die werden ihr auch Gehör schenken. Warum? Gottes Fügung ist die Antwort. Der letzte Aspekt von Gottes Fügung, den finden wir in den Versen 30 und 31 und es ist Gottes Befähigung von Verkündigung und Lehre. Zwei volle Jahre, heißt es dort, bleibt Paulus in einer eigenen Mietswohnung und in dieser Zeit schreibt er nicht nur die immens wichtigen Briefe an die Philipper, die Epheser und die Kolosser, die wir in der Bibel haben und ein paar andere noch. Er bereitet sich auch nicht nur auf die Verhandlung vor dem berühmt-berüchtigten Kaiser Nero vor, von der wir zwar nicht unbedingt wissen, aber sie wird wohl etwa im Jahr 61 oder 62 stattgefunden haben und zu Paulus' Freilassung geführt haben, bevor er dann 64 erneut verhaftet und hingerichtet wird. Aber das Wichtigste ist, dass er alle aufnimmt, die zu ihm kommen. Und darunter zählt zum Beispiel auch der davongelaufene Sklave Onesimus, von dem wir einen Brief an seinen Herrn Philemon lesen. Vielleicht könntest du den kurzen Brief, nur 1,5 Seiten, zu deiner Sommerlektüre hinzufügen. Es ist wirklich ein herzerwärmendes Stück, ein herzerwärmender Brief aus der Bibel. Wo wir lesen, wie ein nichtjüdischer Sklave zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. All das gehört zu Gottes Fügung. Gott schenkt nicht nur Zeiten im Sturm, Zeiten in Gefangenschaft, sondern manchmal sind das, manchmal sind Zeiten wie heute Zeiten, in denen das Evangelium mit allem Freimut, so wie es hier heißt, und ungehindert verkündigt und gelehrt wird. Und so lesen wir am Ende hier, Paulus verkündigte das Reich Gottes, lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut, ungehindert. Das ist ein wunderbar positiver Abschluss und er ist bewusst offen gelassen. Was darin zum Ausdruck kommt, ist, die Geschichte geht weiter. Gottes Plan ist nicht vollendet. Gott selbst sendet Rettung zu den Menschen dieser Welt. Und auch wir befinden uns in einer Zeit, in der wir mit allem Freimut und völlig ungehindert das Evangelium verkünden können, von Christus lehren können. Noch. Wir wissen nicht, wie lange. Wir sind die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Ein Grund, warum du heute hier sitzt, ist vielleicht, wenn du nicht Christ bist, dass du die Rettung durch Jesus Christus zum ersten Mal annimmst. Glaub an Jesus und Gott garantiert dir die Ewigkeit. Besser wird es nicht. Aber ein anderer Grund, der eher diejenigen betrifft, die schon an Jesus glauben, ist der, dass wir den Faden dort aufgreifen, wo er hier endet. Dass wir begeistert werden von Gottes Wirken, wenn Menschen der Botschaft von Jesus Gehör schenken. Und dass wir uns selbst diesen Sommer als Gottes Instrumente begreifen, die diese Botschaft in die Stadt hineintragen, zu den Menschen. Denn das ist unsere Zeit. Es ist die Zeit, in der die Nichtjuden ins Reich Gottes gesammelt werden. Lass sie uns gut nutzen, diesen Sommer. Gott hat dich nicht umsonst hierher geführt und ich hoffe, er hat dich mit offenem Herzen hierher geführt, um diese Botschaft zu hören und dein Leben danach auszurichten. Lass uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein großes Erbarmen über uns, für deine Gnade, mit der du deinen Segen in Jesus Christus, diese rettende Botschaft von seinem Tod und seiner Auferstehung in die Welt hinausgesandt hast, zu uns und in deiner Güte und Gnade uns geschenkt hast, dass wir diese Botschaft hören und glauben. Schenk du uns, dass wir Instrumente dieser Botschaft werden. Gebrauch du uns, um sie weiter hineinzutragen in die Finsternis dieser Welt, damit das Licht Christi nicht nur in dieser kleinen Gemeinde strahlt, sondern hell in dieser Stadt und wo immer du uns hinführen mögest. In Jesu Namen. Amen.